ja, Sie haben also ein Radio, feines Radio.
N.E.W.
Magazin.
Bringt zusätzliche Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze.
N.E.W. Magazin.
Boah. Für alle Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Onkel und Tanten.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum N.E.W. Magazin, dem wöchentlichen Magazin der neuen Essener Welle und folgenden Beiträgen. Rolf Lies, grüner Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender im Bauausschuss der Stadt Essen, setzt sich für den Bürgerfunk ein. Marianne Wienemann, Referentin auf der Morgenabend in der Zeche Karl stattfindenden Veranstaltung Deutsche Kriegsverbrechen in Italien, gibt vorab Informationen zur Thematik. Und dann geht es noch einmal mehr um den Widerstand gegen den Weiterbau der A52 im Essener Norden. Sie hören Ausschnitte aus einem Referat von Dr. Werner Reh vom BUND aus Berlin. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie durch die Sendung. Diese Woche befasst sich der Landtag Nordrhein-Westfalen mit einem Gesetzesentwurf der CDU und FDP zum Bürgerfunk. Geplant ist eine massive Beschneidung der Senderechte im Lokalradio. So sollen zum Beispiel in Zukunft Bürgerfunkgruppen nur noch eine Stunde täglich senden dürfen und das zu ausschließlich lokalen Themen. Darüber hinaus ist auch die Existenz aller Radiowerkstätten gefährdet. Walter Wandke spricht jetzt mit Rolf Liss, der für diese Maßnahmen keinerlei Verständnis hat.
Die Neue Essener Welle und der Landesverband Bürgerfunk haben schon vor vielen Wochen eine Unterschriftenliste gestartet. Wir kämpfen für den Bürgerfunk, für alle diejenigen, die offene Bürgerbeteiligung im Radio zu guten Bedingungen wollen. Da freuen wir uns über Unterstützung. Rolf Liss, grüner Ratsherr, stellvertretender Vorsitzender im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Essen, ist auch eifriger Radionutzer. Viele Hörer kennen ihn von vielen Interviews. Wie siehst du das, Rolf? Können wir wohl mit weniger Bürgerfunk auskommen?
Nein, mir kommen die Tränen. Also ich bin völlig entsetzt darüber, was diese Landesregierung vorhat. Ich habe natürlich sofort mit meiner Unterschrift die Solidarität erklärt für den Bürgerfunk. Ich kann mir nichts Basisnäheres, Bürgernäheres vorstellen, als das, was die Radiomacher hier auf Zeche Karl im alten Badehaus organisieren. Ich finde das großartig, ich bin regelmäßiger Gast, ich bin gerne hier. Die Leute sind sympathisch, engagiert, bürgernah, so wie man sich eigentlich als Radiokunde zu Hause vor seinem Empfangsgerät, Radiomacher eigentlich immer wieder vorstellt. Das Studio ist einfach, es könnte besser sein, es könnte moderner sein. Ich bin eigentlich der Meinung, man müsste mehr Geld den Radiomachern zur Verfügung stellen, damit sie bessere technische Möglichkeiten erhalten, um noch bessere Produkte abzuliefern. Ich kann nur sagen, ich finde das toll, was hier passiert, unterstützenswert. Ich habe sofort unterschrieben und ich fordere eigentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer auf, mit ihrer Unterschrift ihre Solidarität mit dem Bürgerfunk zu erklären. Es gibt diese Listen, wo drüber steht, wir kämpfen für den Bürgerfunk. Die kann man absenden an die Kampagne Pro Bürgerfunk. Da gibt es auch eine Faxnummer 02871 240 020, wohin man das Ganze schicken kann. Es kann einfach nicht sein, dass man den Bürgerfunk, sag ich mal, abschiebt in die Fernseh-Primetime, also in die Sendezeiten, wo die Leute vor der Glotze hängen und nicht mehr am Radio. Ich finde es großartig. Ich werde ganz regelmäßig von den unterschiedlichsten Leuten angesprochen, wo man mich gehört hat. Man hat mich gehört im Zahnarztstuhl, beim Bäcker wurde ich angesprochen, von LKW-Fahrern, von Feuerwehrleuten, die mich gehört haben. Die Bürger hören den Bürgerfunk. Sie setzen sich mit den dort gesendeten Informationen intensiv auseinander. Es trägt zur Debattenkultur in dieser Stadt Essen bei. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Debattenkultur nicht per Ordre dem Mufti von oben abgeschnitten wird.
Bei diesen wunderschönen Worten wird einem natürlich warm ums Herz. Hoffen wir, dass viele unserer Hörer ähnlich denken.
Ja, in diesem Sinne, Glück auf für dein Engagement, Walter Wanke. Du bist ein Mann der ersten Stunde im Radio und im Bürgerfunk. Du hast also schon die Höhen und Tiefen des Radiomachers durchlitten und durchlebt. Ich bin dir sehr dankbar für all das, was du für die Essener getan und gesendet hast. Und ich wünsche dir auch die Kraft, weiterzukämpfen und weiterzuarbeiten für den Bürgerfunk, auch wenn er von der Landesregierung gekürzt werden sollte. Aber wir wollen ja nicht das Schlimmste annehmen, sondern jetzt kämpfen wir erstmal für den Erhalt des Sendeplatzes für den Bürgerfunk. Und ich bin auch als Bürgermeister ganz vorne mit dabei, wenn es heißt, lass uns den Bürgerfunk, wie er war, erhalten.
Das freut uns und natürlich werden wir in kurzer Zeit mit vielen tausend Unterschriften vor den Toren des Landtags stehen und diese Unterschriften übergeben für den Erhalt des Bürgerfunks und sind erstmal guten Mutes, dass das auch Eindruck macht, wie viele Leute doch diese Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen genutzt haben und in Zukunft auch nutzen wollen.
Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es den Ministerpräsidenten Rüttgers unbeeindruckt lässt, wenn so dicke Unterschriftenpakete dann im Landtag abgeladen werden. Ich denke, die Staatskanzlei und der Ministerpräsident des Landes NRW sind gut beraten, ihre Überlegungen, die Sendezeiten zu kürzen, nochmal zu überdenken. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Hörern und Hörern den Mut, mitzukämpfen und mitzustreiten mit ihrer Unterschrift und mit ihrem Engagement. Rufen Sie Ihre Wahlkreisabgeordneten an, sprechen Sie Ihre Ratsherren und Ratsfrauen und Landtagsabgeordneten an, damit der Bürgerfunk seine Chance behält.
Ja, besten Dank an Rolf Liss.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night, and I bleed. They all make mistakes, and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind.
Vor circa 2 Wochen wurden in Italien 10 ehemalige Wehrmachtsangehörige verurteilt. Marianne Wienemann beobachtete den Prozess vor Ort und ist Referentin morgen Abend in der Zeche Karl bei der Veranstaltung Deutsche Kriegsverbrechen in Italien. Mit ihr spricht jetzt Thomas Binger.
Deutsche Kriegsverbrechen in Italien ist das Thema einer Veranstaltung am morgigen Abend in der Zeche Karl. Dort geht es um die Prozesse und Verurteilungen deutscher Kriegsverbrecher in Italien und um die Frage, wie die deutsche Justiz mit diesen Verurteilungen umgeht. Eine der dort Referentinnen ist Marianne Wienemann. Marianne Wienemann arbeitet als Dozentin für das Bildungswerk der Humanistischen Union und ist auch vor Ort in enger Kooperation mit einem Institut zur Aufarbeitung der Resistenza in Italien häufig aktiv gewesen, hat dort Seminare und Bildungsveranstaltungen angeboten und selber auch vor Ort recherchiert. Marianne Wienemann, die deutschen Kriegsverbrechen in Italien sind ja alle schon 1943, 44, 45 begangen worden, also vor über 60 Jahren. Und erst jetzt in den letzten Jahren gab es überhaupt Prozesse gegen Täter in diesen Fällen. Warum hat das so lange gedauert? Warum hat es jahrzehntelang keine juristische Aufarbeitung gegeben dieser Verbrechen?
Ja, der Grund dafür oder die Gründe dafür liegen im Wesentlichen so in der weltpolitischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Unmittelbar nach dem Krieg hat es Prozesse gegeben von den Alliierten, von Seiten der Briten und der Amerikaner gegen deutsche Offiziere, die als Verantwortliche angesehen wurden für diese Kriegsverbrechen. Diese Prozesse haben auch mit Verurteilungen geendet, zum Beispiel der Oberkommandierende der deutschen Wehrmacht Kesselring ist zur Todesstrafe verurteilt worden. Wie in anderen Fällen auch, ist diese Strafe dann nach kurzer Zeit in lebenslängliche Haft umgewandelt worden und 1952 sind die Verurteilten dann aus der Haft entlassen worden. Gründe hierfür war die Entwicklung des Kalten Krieges und die Tatsache, dass die Westmächte ein Interesse daran hatten, Deutschland wieder zu bewaffnen und in die NATO aufzunehmen. Und dann wurde sozusagen dem italienischen NATO-Mitglied, wie auch immer, klargemacht, dass es nun nicht opportun sei, gegen deutsche Soldaten Kriegsverbrecherprozess zu führen, da man doch diese deutschen Soldaten wieder an seiner Seite haben möchte in der NATO.
Es gab ja nun relativ detaillierte Ermittlungsakten der Alliierten, die dann jahrzehntelang verschwunden waren. Wo waren die denn eigentlich verschwunden oder wann sind die wieder aufgetaucht?
Die Alliierten haben den Italienern das Ermittlungsmaterial dann nach dem Zweiten Weltkrieg übergeben und im Zuge dieser Diskussionen oder Entwicklungen in der NATO sind diese Akten im Justizministerium in Rom in einem Schrank versteckt worden. Dieser Schrank wurde mit den Türen zur Wand gedreht. Heute heißt dieser Schrank der Schrank der Schande. Die Akten wurden 1994, 95 dort wiedergefunden und zwar im Zusammenhang mit dem Priebke-Prozess, der dann damals in Rom stattgefunden hat.
Mittlerweile hat es ja auch diverse Verurteilungen gegeben. Eine der bekanntesten Fälle oder einer der bekanntesten Prozesse war sicherlich der Prozess gegen die Täter des Massakers von St. Anna, eines der fürchterlichsten Massaker, die es in Italien gegeben hat, wo damals fast das gesamte Dorf, also 560 Bewohnerinnen des Dorfes, ermordet worden sind, als Racheakt gegen angebliche oder tatsächliche Partisanenangriffe. Damals sind ja im Sommer 2005, ich glaube, ein Dutzend Täter verurteilt worden. Was ist eigentlich, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen zu den Hintergründen dieses Prozesses erklären, wer da verurteilt worden ist und zu welchen Strafen?
Es waren ehemalige Soldaten der 16. Panzergrenadierdivision Reichsführer SS, die am 12. August 1944 das Dorf St. Anna di Stazema in den Marmorbergen überfallen haben und dort, wie du schon gesagt hast, fast die Einwohner des ganzen Dorfes ausgerottet haben. Gegen die noch lebenden Mitglieder dieser Waffen-SS-Einheiten hat es 2004, 2005 einen Prozess in La Spezia vor dem Militärgericht gegeben. Und dieser Prozess hat geendet mit der Verurteilung zu lebenslanger Haft der 10 Angeklagten waren es damals. Und sie sind alle 10 zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden vom Militärgericht in La Spezia.
Nun haben die Angeklagten ja gar nicht an dem Prozess teilgenommen. Welche Konsequenzen hatte diese Verurteilung denn ganz praktisch für die betroffenen
Angeklagten? Also bislang leben die Angeklagten unbehelligt in Deutschland und das Urteil hat für sie keine Konsequenzen. Da die deutsche Justiz einen Weg gewählt hat, mit der Situation umzugehen, der bislang folgenlos war. Also die deutsche Justiz hätte die Möglichkeit gehabt, auf das Urteil folgendermaßen zu reagieren. Sie hätten die Täter, die Verurteilten nach Italien ausliefern können, damit sie dort ihre Haftstrafe bekommen. Oder sie hätten hier in Deutschland inhaftiert werden können und könnten die in Italien verhängte Strafe hier sozusagen absitzen. Und die dritte Möglichkeit, die die deutsche Justiz gewählt habe, ist die, dass sie sagen, wir ermitteln selbst gegen diese Verurteilten und wenn die Beweise reichen, dann werden wir hier in Deutschland einen Prozess führen. Ja, nur die Ermittlungen laufen angeblich immer noch und es ist überhaupt nicht in Sicht, dass es jemals einen Prozess hier in Deutschland geben wird.
Que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, la samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon cœur qui bat, samba de mon cœur qui bat. Mon Dieu, que c'est moche, c'est ennuyeux, tu t'es joué de moi. Mon Dieu, que c'est cloche de se dire adieu et Paris est si froid. Mon Dieu, si tu existes même un peu, ramène-moi. Mon aquarelliste si vaniteux qui ne peignait que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi, la samba des jours avec toi, la samba de mon
Marianne Wienemann, gibt es denn tatsächlich die Möglichkeit einer Auslieferung? Es wird ja immer in der Öffentlichkeit häufig in Berichten behauptet, dass eben deutsche Staatsbürger nicht ausgeliefert werden dürfen an andere Staaten. Hat sich da die Rechtslage mittlerweile geändert innerhalb der EU?
Ja, es gibt inzwischen eine EU-Rechtsprechung, ein EU-Gesetz, auf das die Deutschen sich berufen könnten, wenn sie denn gewillt wären, die Verurteilten wirklich auszuliefern in Italien.
Kann man denn davon sprechen, dass die bundesdeutsche Justiz solche Verfahren bewusst verschleppt?
Also es sieht für uns, die wir das schon länger beobachten, zumindest ganz so aus, als würde hier eine Verschleppung stattfinden, weil zum Beispiel im Fall St. Anna, die Stazema, die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die hier die Ermittlungen führt, behauptet, die Beweise, die in La Spezia zur Verurteilung ausreichten, die reichten hier in Deutschland für eine Prozessführung nicht aus und man müsse also weitere Ermittlungen anstellen. Aber inzwischen laufen die Ermittlungen schon seit vielen Jahren und kommen offensichtlich nicht weiter. Und da besteht für uns der Verdacht nahe, dass die Staatsanwalt auf die natürliche Lösung setzt, nämlich das Ableben der für sie Verdächtigen oder für uns Verurteilten.
Eine der Probleme, glaube ich, in diesem Verfahren ist ja immer, dass sozusagen jetzt wegen des großen zeitlichen Abstandes nur noch wegen Mord Ermittlungen geführt werden können oder Verurteilungen erreicht werden können. Und da müssen ja bestimmte Kriterien erfüllt sein, nämlich besondere niedrige Beweggründe oder eine besondere Grausamkeit der Taten. Und das wird, glaube ich, dann häufig abgestritten, wobei es ja eigentlich nicht verständlich ist, wenn man sich dann konkret anguckt, was bei diesen Massakern eigentlich passiert ist, wie in welcher ungeheuren Brutalität die begangen worden sind, dass das dann überhaupt in Zweifel gezogen werden kann, wenn man nachweisen kann, dass jemand daran beteiligt war, dass da eine besondere Grausamkeit zum Beispiel im Spiel war. Wie kann man das konkret verstehen? Also im Grunde genommen müsste doch eigentlich, wenn man nachweisen kann, dass jemand an einem bestimmten Massaker beteiligt war, der Tatbestand, dass es sich da um Mord handelt, unstrittig sein.
Ja, eigentlich sollte das so sein. Also auch nach internationalem Kriegsrecht zum Beispiel die Ermordung von Frauen und Kindern, wie das in Italien geschehen ist, im Fall St. Anna di Stazzema, ist eigentlich immer Mord nach dem internationalen Recht, Kriegsrecht. Und da diese Taten nachweislich, wie auch Zeugen berichten, Augenzeugen berichten, Überlebende berichten, wirklich zum Teil mit unvorstellbarer Grausamkeit verübt worden sind. Um ein Beispiel zu nennen, einer der Überlebenden des Massakers musste sich mit ansehen, wie in St. Anna di Stazzema von einem deutschen Soldaten die kleine Schwester an den Füßen gepackt wurden, die 5 Jahre alte Schwester an den Füßen gepackt wurden und so lange mit dem Kopf gegen die Hauswand geschlagen wurde, bis der Schädel zerborsten ist. Also wenn das keine besondere Grausamkeit ist, dann frage ich mich, was soll das denn dann jemals sein?
Neulich ist ja wieder ein ganz wichtiges Verfahren eingestellt worden, nämlich das Verfahren zu den Massakern oder dem Massenmord an italienischen Kriegsgefangenen auf der griechischen Insel Kefalonia. Kannst du dazu was sagen?
Ja, auch da gibt es eine Begründung von Seiten der Münchner Justiz, die wir für skandalös halten und nicht nur wir. Also ich war zum Zeitpunkt, wo das da Einstellungsbeschluss gefasst wurde in Italien. In Italien waren alle empört über dieses Einstellungsverfahren und über die Begründung dafür. In Kefalonia sind Tausende von italienischen Soldaten erschossen worden, die sich schon ergeben hatten und die damit eigentlich dann auch den Status von Kriegsgefangenen hatten, auch nach internationalem Kriegsrecht. Und weil das so ist, deswegen ist auch diese Ermordung der italienischen Soldaten in Kefalonia immer in der Fachliteratur als eines der größten Kriegsverbrechen in diesem Zweiten Weltkrieg bezeichnet worden. Die Münchner Justiz hat sich jetzt dem Staatsanwalt angeschlossen, der für die Einstellung des Verfahrens plädiert hat, mit der Begründung, dass er gesagt hat, ursprünglich waren die italienischen Soldaten, in dem Fall war es die Division Acqui, waren Verbündete mit den Deutschen. Dann nach dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens zwischen der italienischen Regierung und den Alliierten waren die italienischen Soldaten unsere Feinde. Ja, es hat auch Kämpfe gegeben, als die Deutschen versucht haben, die italienischen Soldaten zu entwaffnen. Dagegen haben sich die italienischen Soldaten gewehrt, bis sie gemerkt haben, dass sie keine Chance haben gegen die deutsche Übermacht. Und sie haben sich dann ergeben und waren, wie gesagt, somit Kriegsgefangene. Der Staatsanwalt sagt jetzt aber, sie waren eigentlich Verräter. Sie haben sozusagen, sie sind aus dem Bündnis ausgestiegen, das sie mit den Deutschen hatten und haben damit sozusagen Verrat geübt. Und man könnte sie damit gleichsetzen mit Deserteuren. Und Deserteure würden nach internationalem Kriegsrecht in solchen Fällen auch erschossen. Und handelt es sich hier nicht um ein Kriegsverbrechen, sondern handelt es sich um sozusagen eine Normalität in Kriegszeichen, nämlich die Erschießung von Deserteuren, von Verrätern. Und damit, also das ist jetzt vielleicht etwas grobschächtig formuliert, aber im Prinzip ist das die Aussage.
Also gibt es immer noch Teile der Justiz hier, auch 60 Jahre nach dem Geschehen, die nach dem Motto verfahren, was damals Recht war, kann heute kein Unrecht sein, offensichtlich.
natural born loner. Behind a private pair of eyes. But every once in a while, I feel weird enough to go out and socialize. The talking mop, talking round the clock. The talk never seems to stop. I'm talking about the mop, talking round the clock. The talk never seems to stop. As soon as I arrive, I know I got to get away. There's always some nut thinking he got something to say. I gave up trying to fake it, and I gave up wondering why. People never stop talking once they're high. I'm trying hard to hide what's really on my mind. Meanwhile searching for a way to get outside. The talking mob, talking round the clock. The talk never stops. They don't care to listen, just a crisscross fire bouncing over my cup. Once they're high, their gossip and wisecracks, wild plans and jokes never seems to stop. And why you picking on me for your shitter shatter? Why me for your slipstream snatter? The talking mob, talking round the clock. Once they're high, the talk don't stop. The only break I get is when they run for the bathroom. To keep from going under, they fill up their spoon. The ships would be sinking if they had a clue what I'm thinking. I'm trying hard to hide what's really on my mind. Such a hassle to hide what's really on your mind. But once they're high, the talk don't stop. Soon as I arrive, I know I got to get away. There's always some nut thinking he got something to say. I gave up trying to fake it, and I gave up wondering why. People never stop talking once they're high. Shut your cup.
Es gibt nun auch andere Aktivitäten, die versuchen, hier in der Bundesrepublik zumindest eine Öffentlichkeit zu diesem Thema herzustellen, wenn man schon keine Verurteilung der Täter erreichen kann. Dazu hat sich ein Netzwerk gebildet, NS-Täter bestrafen, NS-Opfer entschädigen. Welche Aktivitäten unternimmt dieses Netzwerk, um zu diesem Thema hier eine kritische Öffentlichkeit herzustellen?
Also dieses Netzwerk besteht aus antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen hier aus der ganzen Bundesrepublik, und wir versuchen, das Schweigen sozusagen aufzubrechen, das zu diesen Kriegsverbrechen hier in Deutschland herrscht, und die Aufmerksamkeit auch auf die Nichtaktivitäten der Justiz, der deutschen Justiz zu lenken. Wir versuchen das dadurch, dass wir zum Beispiel im Fall der Verurteilten von St. Anna, nachdem hier die deutsche Staatsanwaltschaft nicht tätig geworden ist, versuchen wir Öffentlichkeit herzustellen und zumindest das Wissen schon mal über diese Urteile und über vor allen Dingen über die Tat auch, die den Urteilen zugrunde liegt, zu informieren, die Öffentlichkeit zu informieren. Wir sind also an zwei Wochenenden vor die Häuser oder in die Nachbarschaft der verurteilten Männer gegangen und haben dort Informationen verteilt, kleine Kundgebungen gemacht, um dort eine Öffentlichkeit herzustellen, damit diese Taten bekannt werden. Und zum Glück kann man sagen, sind diese Aktivitäten auch sehr erfolgreich verlaufen. Also es hat Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit gegeben, von Seiten der Presse, der regionaler Sender, Radiosender, Fernsehsender und so weiter. Leider haben wir noch nicht erreicht, dass die Staatsanwaltschaft jetzt endlich eine Anklage erhebt in Stuttgart, obwohl wir auch vor die Staatsanwaltschaft Stuttgart gezogen sind, inzwischen auch zweimal und eine Unterschriftenliste im Stuttgarter Innenministerium überreicht wurde.
Ja, Marianne Wienemann, vielen Dank für das Gespräch. Wer Interesse hat an näheren Informationen zu den deutschen Verbrechen in Italien, Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und zu der juristischen Aufarbeitung oder besser gesagt Nichtaufarbeitung dieser Verbrechen, ist herzlich eingeladen, morgen Abend zu der Veranstaltung zu kommen, die um 19 Uhr in der Zeche Karl beginnt. Dort wird es verschiedene Vorträge geben zu dem historischen Geschehen in Italien, also zum Umfang der Massaker, zu dem Umfang, also zu der Zahl der Opfer und zu einigen exemplarischen Geschehnissen in Sant'Anna und Mazzabotto. Und es wird Informationen geben über die Prozesse, die augenblicklich gerade in Italien stattfinden. Marianne Wienemann selber ist jetzt nochmal vor der Veranstaltung in Italien, beobachtet dort die Endphase des Prozesses wegen dem Massaker von Mazzabotto und kann da direkt von berichten. Und wir werden auch Filmausschnitte zeigen, die juristische Aufarbeitung dieser Verbrechen behandeln. Ja, vielen Dank.
Ja, danke auch.
We'll be right back.
Seit 2,5 Jahrzehnten kämpfen Bürger im Essener Norden gegen eine weitere 6-spurige Autobahntrasse durch Frillendorf, Stoppenberg und Altenessen. Den Aktivisten Bürgerinitiative A52 war dabei schon immer bewusst, im Kampf gegen mehr Lärm und Autoabgase ist nichts gewonnen, wenn die Autobahn letztendlich im Nachbarortsteil gebaut würde. Auch zeitweise von der Politik versprochene sündhaft teure Tunnellösungen hätten diese Autobahn-Vorrangpolitik nicht wirklich besser gemacht. Gründe genug also für die Bürgerinitiative, sich grundsätzlich mit Mobilitätspolitik jenseits des Autos zu befassen. Dr. Werner Reh, Verkehrsreferent des Bundes für Umwelt- und Naturschutz aus Berlin, beschrieb verschiedene Ansätze, wie gerade im Ruhrgebiet Lebensqualität und Mobilität verantwortungsbewusst funktionieren könnten. Mitgeschnitten wurde der Beitrag von Kollegen Walter Wandke auf einer Veranstaltung, die Ende letzten Jahres vom Verkehrsclub Deutschland und DBI Stoppt A52 auf der Zeche Karl durchgeführt wurde.
Welche Faktoren spielen eine Rolle für die Entwicklung der Mobilität? Wir haben den demografischen Faktor, die Menschen werden älter. Allerdings ist das eine Gruppe, die dann auch relativ autoaffin groß geworden ist, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass die von alleine vom Auto wegbleiben. Und natürlich wird der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, darunter leiden, dass er nicht mehr die Schülerverkehre hat, die ihn auch zu erheblichem Maße finanziert haben. Eine wichtige Grundentscheidung ist für mich der Aspekt Wirtschaft. Wir leben das gerade bei dem Thema Bahnprivatisierung. Ob das jetzt in Richtung auf neoliberale Rezepte eben geht, mehr Wettbewerb, mehr Konkurrenz, oder ob wir auch eine Wiederbelebung des öffentlichen Raumes haben, halte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn wir eben wirklich in Zukunft eine lebenswerte Städte haben wollen, dann muss eben auch die öffentliche Dienstleistung einen höheren Wert eben bekommen. Und wir hoffen, dass die Bugwelle des Neoliberalismus ein Stückchen durch ist und dass da vielleicht die Entwicklung, die wir haben, etwas nachlässt. Wir haben einen dritten Faktor, der Restriktionen bei der Infrastrukturfinanzierung bringt. Wir müssen ja die Infrastrukturen, die wir bauen, in 20, 30, 50 Jahren finanzieren. Und das wird zunehmend schwer, gerade auch wegen des demografischen Faktors. Der letzte Punkt, der mich dann eben umtreibt, ist die Frage der ökologischen Restriktionen. Wie greifen wir die auf? PM10 ist ja heute gewährt, PM2,5 kommt ab 2010. Und dann kommen eben noch die Nanopartikel, die mit Sicherheit auch genauso große Probleme in Zukunft machen, wie heute PM10, was bekannter ist. NO2 mit Grenzwerten in 2010. Einige Städte haben auch schon ihre Aktionspläne, ihre Luftreinhaltepläne gemacht. Dieses Thema wird kommen. Da hat man technisch noch überhaupt keine Lösung. Das Thema Lärm haben wir bisher noch ganz vergessen. Wir machen, wenn wir eben aktiv sind, gegen Feinstaubemissionen, achten wir darauf, dass alle Maßnahmen, die wir vorschlagen, genauso gut in Sachen Lärm auch bringen. Für Partikel gibt es von der Grundstrategie zwei Dinge. Relativ großflächige Umweltzonen, wo man technische Lösungen mit Partikelfiltern, die PM10 und PM2,5 Werte runterbringen mit Nanopartikeln, werden die natürlich einige Probleme auch noch haben. Aber das ist erstmal die Entlastung, die man da einbringen kann, wenn die Zonen großflächig gemacht werden. Die zweite Strategie muss sein, zu sagen, wir wollen lebenswerte Städte insgesamt haben. Das heißt, Maßnahmen machen, die Lebensqualität in den Städten eben steigern. Weniger Verkehr, bessere Grünzüge und. Mehr ÖPNV, mehr auf den Umweltverbund setzen, weil das stadtverträglicher ist. Und dann, denke ich, haben die Menschen wirklich was davon. Mir geht es hier erstmal um eine relativ soften Nachhaltigkeit. Das heißt, ich rede jetzt nicht davon, dass wir komplett ohne Auto auskommen, sondern dass wir Mobilität anbieten jenseits des Autos und in der Mischung, die dann auf die nächsten Jahrzehnte verträglich erscheint. So eine Drittelparität, wie das in Zürich heute auch schon ist, wäre für die deutschen Städte ein Riesenfortschritt. Wir haben heute in fast allen Großstädten in Deutschland mehr als 50% Autoverkehr. Das ist in der Tat viel zu hoch. Und mit 30%, einem Drittel motorisierten Individualverkehr, einem Drittel ÖPNV und einem Drittel Fuß- und Radverkehr, wie das in Zürich zum Beispiel der Fall ist, hätte man eine gute Chance für lebenswerte Städte. Nachhaltige Mobilität wäre, dass wir nicht zulasten von künftigen Generationen leben und mobil sind, dass wir die Lebensgrundlagen und Gesundheit schützen. Das wäre der engere Umweltaspekt. Soziale Aspekte wären Mobilität für alle und lebenswerte Städte. Das Gesamtsystem muss eben wirtschaftlich effizient sein. Das heißt, bitte keine Parallelförderung, was wir bisher permanent machen. Wir fördern Straßenbau und ÖPNV, Straßenbau und Bahn, Bahn und Binnenschifffahrt, Bahn und Luftverkehr. Ja, das ist in der Tat nicht effizient. Es muss mindestens eine vernünftige Arbeitsteilung eben kommen. Und das Gesamtverkehrssystem muss effizient sein. Was kommt auf uns zu? Da gibt es noch die Verkehrszuwächse. Dazwischen geht der Verkehr zurück. Der Bundesfernstraßenbau, der die Investitionen auf 15 Jahre angeblich regeln soll, hat auf diesen demografischen Faktor noch überhaupt keine Rücksicht genommen und hat eben so getan, als könnte man die Entwicklung seit den 70er Jahren fortschreiben, demografisch. Und hat auch nur gesagt, in Ostdeutschland, wo dann eben die neuen Bundesländer einen Knick in der Fertilität eben hatten, das wird sich alles wieder bessern. Das war 1997 gewesen, die Berechnung. Das liegt aber demografisch komplett daneben. Auch das wäre im Grunde im Bundesverkehrswegeplan grundlegend zu überarbeiten. Nicht nur, weil er komplett unterfinanziert ist. Es wird sicher mehr Transitverkehre geben. Und die Regionen, die dazwischen liegen, werden eher durchfahren. Im Ruhrgebiet sieht man eben die hohe Autobahndichte. Wenn da noch weitere Straßen reingebaut werden, bis zu 25% kann man dann eben rechnen, was hinzukommt. Zunahme von Lärm und Feinstaub und von NO2-Emissionen, zumal die Technik ja auch durchaus langsamer vorankommt, als das möglich und nötig wäre. Wir haben in den Städten in Deutschland insgesamt eine gute Voraussetzung. Das ist ein Beispiel von Görlitz. Sie haben es geschafft, dass die Außenwanderung in der Tat gestoppt wird und dass die Innenstadt entsprechend Zuwächse hat an Bevölkerung. Ist die Mischung von Lebensqualität, die wir in vielen Städten eben haben. Auch Großstädte sehen in Deutschland ja durchaus relativ manierlich aus. Wir haben kompakte und kurze Wege vor uns, die wir zu Fuß und auch mit Fahrrad sehr gut zurücklegen können. Eine Familie, die innerstädtisch wohnt, die dann den Vorteil von kurzen Wegen hat. Die Wege, die eine Familie im Außenbereich der Städte eben zurücklegt, viel stärker aufs Auto orientiert und deutlich längere Wege, wo dann fast alle Schritte oder alle Mobilität mit dem Auto zurückgelegt werden muss. Wenn man die beiden Familien, wenn man die vergleicht, kommt dann eine Lebenszeit zusammen von 3,5 Jahren, die Familie, wie hieß sie, Lechner im Kleinstadt Kern, weniger auf der Straße verbringt, genau gesagt, als die Familie Hampel, die am Ortsrand im ländlichen Raum wohnt. Es gibt ja einen leichten Trend zurück in die Städte. Davon gibt es eine gewisse Hoffnung, dass sich dieser Trend der Suburbanisierung nicht mehr so weiterentwickelt. Was sind die Ansatzpunkte für eine Mobilität jenseits des Autos, was den Umweltverbund angeht? Es gibt schon in vielen Städten in Deutschland eine Renaissance des Nahverkehrs mit dichten, effizienten Schienentaktverkehren. Beispiel Regiobahn Mettmann Düsseldorf-Kars, wo die Bahn Ende der 80er Jahre 500 Fahrgäste pro Tag hatte. Die Bahn wollte stilllegen, wurde dann in kommunaler Regie übernommen durch die Kreise Mettmann und Neuss und die Stadt Düsseldorf. Und mittlerweile haben wir 18.000 Fahrgäste pro Tag. Und ich sehe es an sehr vielen Stellen, wie die Leute dann strömen, wenn entsprechende Tarifpolitik gemacht werden. Also günstige Tarife sind auch ein weiter wichtiger Erfolgsfaktor für den ÖPNV. Wir brauchen gute Stadt-Umland-Verbindungen. Hier in der Region gibt es ganz hervorragende Regionalverkehre. Habe ich immer sehr auch genossen, dass man die Regionalexpresszüge hervorragend benutzen kann. Die sind auch richtig voll. Das sieht man ja täglich in der Rush-Hour. Komfortable Fahrzeuge, gut verknüpfte Haltestellen. Musterbeispiel dafür, wie man eben gut umsteigen kann vom Bus auf die Bahn. Und ich glaube, die größte Gefahr für einen guten Bahnverkehr ist hier in dieser Region, dass Prestigeprojekte umgesetzt werden wie Metrorapid oder wie das dann demnächst dann heißen wird, wenn wieder neue Projekte aufkommen. Ich hoffe auch, dass München nicht gebaut wird, weil dann die Gelder vom Nahverkehr entsprechend abgezogen würden. Es gab auch in vielen Städten eine Renaissance der Straßenbahn. Essen ist das nicht ganz gelungen. Einige Projekte wurden ja nicht realisiert. Man hat stattdessen in ein Prestigeprojekt U-Bahn investiert und die Verkehrsverteilung in Essen ist nicht gerade so berauschend. Es gibt Projekte wie Oberhausen, die Mikado-Haltestelle, wo man sehr viel investiert. Entscheidend ist, dass, wie in Zürich, auch hier das Musterbeispiel, die Straßenbahnen Vorrang haben an den Kreuzungen, Ampelvorrang, dass sie mit Telematik herangeführt werden und die Ampel dann im richtigen Zeitpunkt umspringt, wo die Straßenbahn das braucht, sodass sie hohe Geschwindigkeiten und auch entsprechende Qualitäten anbieten kann. Die Straßenbahn hat die Chance der Flächenerschließung, was die U-Bahn niemals hat. Insofern kann ich nicht nachvollziehen, wieso man eben noch immer nur U-Bahn-Bauten, W-Bahn-Linie in Düsseldorf eben nachdenkt, die für ein Jahr die gesamten Nahverkehrsmittel in Nordrhein-Westfalen schlucken würde. Und das sind genau die Gefahren, die eigentlich dem guten ÖPNV entgegenstehen. Kurze Beispiele, Paris, wunderschönes Rasengleis und auch sehr schön angelegte Straßenbahntrassen, rechts oben Straßburg, unten Orléans, dass wir auch mal als Nachbarland eben gucken, Straßburg auch schon seit über 15 Jahren hervorragendes Straßensystem, hervorragendes Gesamtverkehrssystem, wo man dort auch im Außen mit guten Anreizen umsteigen kann, vom Auto in die Straßenbahn, wo man schlicht und ergreifend ganz billige Parkplätze bekommt, wenn man mit 3 oder 4 Leuten mit dem Auto dann entsprechend Rand fährt. Die dritte Strategie ist der Radverkehr. Es nützt nichts, einzelne Infrastrukturen, Wege eben zu haben, ohne Abstellanlagen zum Beispiel. Und wenn keine Einkaufsmöglichkeiten geboten werden, Abstellanlagen zum Einkaufen an den Einzelhandelsgeschäften, an den Kaufhäusern, bringt Radverkehr in der Tat auch wenig. Es gibt hervorragende Beispiele, wie Städte wie Troisdorf in wenigen Jahren ihren Radverkehr nach oben gepusht haben. Und zwar auch mit deutlichen Effekten auf die Minderung des Autoverkehrs. Es gibt hervorragende Radverkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen, noch aus der Zeit der rot-grünen Landesregierung, wo über 50 Radstationen errichtet wurden. Das ist bundesweit praktisch 7/8, glaube ich, der deutschen Radstationen, die in Nordrhein-Westfalen aufgezogen werden. Und da kann man nur sagen, da ist alles richtig gemacht worden. Man sieht es in vielen Städten auch, dass es radverkehrsmäßig entsprechend vorangeht. Münster ist natürlich die Bundeshauptstadt, was Radverkehr angeht, mit 40% Anteilen. Das wird man so nicht stoppen können. Aber auf 15-20% kann der Radverkehr mit Sicherheit nach oben gebracht werden. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, ein weiterer hervorragender Wettbewerb, wie man die Radverkehrsförderung nach vorne bringen kann. Frankfurt, die auch in den letzten 10 Jahren auch eine exzellente Radverkehrspolitik gemacht hat. Durchaus unabhängig von der Farbe der Stadtregierung. Fußverkehr, auch da haben wir durch die kompakten europäischen Städte eigentlich hervorragende Möglichkeiten. Ich war vorgestern in München gewesen, konnte alle meine Wege, die ich da machte, in 2 Tagen komplett zu Fuß zurücklegen. War überhaupt kein Problem. Wir haben eine kleine Demo gemacht auf dem Marienplatz und haben versucht, BMW, weil die so CO2 schleudern, schlechteste Autokonzern in Deutschland und europaweit auch ganz, ganz weit hinten, was die CO2-Emissionen angeht, die ein bisschen anpinkeln. Mal gucken, ob es gelungen ist. Alle Städte haben eigentlich ganz ordentliche Fußgängerzonen. Auch Essen ist da ja recht gut dabei, hat ja eine relativ weitläufige Zone, die kann man ausweiten. Man kann schauen, mit verkehrsberuhigten Bereichen Wohnqualität, Lebensqualität in den Städten zu verbessern, sodass die Fußgänger und die Kinder eine Chance haben, weil die Menschen ziehen deswegen nach draußen, vor allem weil sie für ihre Kinder in den Städten keine Perspektive sehen. Urbanität und Lebensqualität wird dann zustande kommen in den Städten, wenn man eben auch den Familien Aufenthaltsqualitäten bieten kann. Es gibt die Möglichkeit, auch autofreie Quartiere einzurichten. Hier sind Aufnahmen aus Vauban bei Freiburg. Es gibt einige Projekte bundesweit. Das ist ein ehemaliges Kasernenviertel, was man entsprechend komplett autofrei gebaut hat. Die Menschen fühlen sich wohl und sie bleiben in der Tat auch in der Stadt. Eine letzte und ganz wichtige Strategie, wie man eben zu Mobilität ohne Auto kommen kann, am Beispiel von Hannover gezeigt, die Mobilcard, dass man nicht nur ein Ticket bietet, Jahresabos oder Monatsabos für Busse und Bahnen, sondern eben auch für das öffentliche Auto. Das Auto öffentlicher zu machen, wie das Ivan Illich mal gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Carsharing auch entsprechend mit der Mobilcard organisieren kann zu günstigen Preisen, dass man Fahrradmiete betreiben kann, dass man Lieferdienste bestellen kann, dass man ein Komplettangebot bekommt, weil nur dann wird eben auch Mobilität ohne Auto möglich sein. Mein Fazit wäre, lebenswerte Städte sind möglich, wenn der Verkehrsaufwand zuerst drastisch reduziert wird, weil er ist verantwortlich für die Klimaemissionen und für Lärm und die Schadstoffemissionen in den Städten, die wir auch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht ganz in den Griff kriegen werden. Wir müssen die ökologische Restriktion, die wir da haben, auch die finanzielle Restriktion bei den Infrastrukturen und den demografischen Wandel als Chance erkennen und begreifen. Und wir müssen vor allem hingehen und die Menschen umfassend einbinden. Es gibt, da kann ich wieder Troisdorf erwähnen zum Beispiel, die einen Leitbildprozess gemacht haben mit über 120 Leuten, die da sehr intensiv damit gearbeitet haben, die eine Zukunftsvision von Troisdorf entwickelt haben, die schrittweise umgesetzt wird. Wenn man die Bürger beteiligt und sie fragt, wie wollt ihr in Zukunft leben, dann wird der Verkehr in der Tat viel menschlicher gestaltet werden und die Städte werden viel an Lebensqualität gewinnen. Vielen Dank.
So viel also gegen noch mehr Straßen in unserer Region. Den direkten Widerstand vor Ort kann Mensch unterstützen bei den regelmäßigen Treffen der Bürgerinitiative Stoppt A52. Hintergrundinformationen, Kontaktpersonen und die nächsten Termine erfahren Sie zum Beispiel auf der Internetseite a52stoppen.de. Und das war auch schon wieder das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag zur gleichen Zeit sind wir wieder für Sie da. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Und wenn Sie dranbleiben, in Anschluss an Werbung und Nachrichten, hören Sie eine Sondersendung in Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 mit dem Titel Hitler war's. Hannes Heer spricht dazu über das Hitlerbild im Fernsehen.
Glaub nur das, was ich sehe. Im Herbst, da gibt es Regen. Im Frühling schmilzt der Schnee. Die Sache ist ganz einfach. Viel simpler, als es scheint. Und wenn ich sag, bleib bei mir, dann hab ich so gemeint, so gemeint. Und wenn ein Reifen platt ist, lass ich den Wagen stehen. Denn da, wo ich hin will, da kann ich auch hingehen. Die Sache ist ganz einfach, viel simpler, als es scheint. Ich lieb dich, dann hab ich so gemeint, so gemeint. Ganz einfach, viel simpler als es scheint. Und wenn du sagst, bleib